Magst du noch ein paar Worte sagen zum Thema Reduktion der Überstunden? Weil das ist ja auch immer ein Thema, das wir in unserer Branche haben, aber auch im erweiterten Textilbereich. Exzessive Überstunden. Welche Maßnahmen unternehmt ihr da, um einen geregelten Arbeitsalltag und Anzahl der Stunden zu gewährleisten?
Ja, vielleicht muss man erstmal grundsätzlich sagen, über wie viele Stunden wir sprechen.
Ja.
Die übliche gängige Arbeitszeit in Asien beträgt 48 Stunden. Das ist in den meisten Ländern heute noch der Fall, in denen produziert wird. In den Nähbetrieben ist das gängig. Samstag ist ein normaler Werktag und sonntags definitiv frei. Wenn wir dann über Überstunden reden, dann reden wir im Fall von Duke und auch das, was die Fairware Foundation fordert, ist eine maximale Überstundenzahl von 150 pro Jahr und nicht mehr als 30 Überstunden im Monat. Das ist umsetzbar und ist zum Teil auch gewünscht von den Arbeitern. Zum einen, weil die natürlich sagen, hey, wenn ich Überstunden arbeite, dann gibt es eine Überstundenprämie. Die Überstundenprämie für normale Überstunden ist 50% Zuschlag. Und das ist ja dann doch schon eine ganze Menge. Also die arbeiten eigentlich ganz gerne Überstunden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, hey, man muss es realistisch betrachten. Arbeitet jeder jetzt total gerne Überstunden, weil er da halt mehr verdient? Da gibt es sicherlich ein paar, aber ein paar sagen sicherlich auch, hey, wenn ich in 48 Stunden so viel verdienen könnte, wie ich mit Überstunden in 50 Stunden verdienen kann oder in 60, dann würde ich doch lieber 48 Stunden arbeiten und ein bisschen mehr in meiner Freizeit was unternehmen. Und das ist eben die Kombination daraus. Also die Löhne sollten einigermaßen auf einem Level sein, in dem sie gut verdienen. Und aber wir kommen nicht komplett ohne Überstunden aus. Das ist einfach so. Wir haben kein Saisongeschäft. Also unser Geschäft ist glücklicherweise so aufgestellt, dass wir immer produzieren, immer auf einem bestimmten Level und können dadurch die Überstunden recht kalkulierbar machen. Also Duke weiß schon mindestens für bestimmte Produkte weiß er schon ein Jahr knapp im Voraus, wie viel er davon produzieren wird. Wir geben sozusagen solche großen Block-Orders ab. Wir wissen dann ungefähr, was wir im Jahr darauf davon verkaufen werden. Das sind dann so die gängigsten Produkte, von denen wir das sehr, sehr gut abschätzen können, wie viel wir da brauchen. Und diese Block-Orders geben wir ab. Dafür kann er das Material bestellen. Und dafür kann er in Zeiten, in denen vielleicht weniger zu tun ist, genau diese Block-Orders produzieren. Und das macht er auch. Und es gibt natürlich, und das muss man auch sagen, es gibt schon auch bei uns immer mal saisonal ein, zwei Monate, in denen es einfach ein bisschen mehr zu tun gibt. Das ist einfach so, obwohl wir einen zweimonatigen Order-Rhythmus haben, aber für bestimmte Produkte gibt es einfach nach der Order, wir kennen ja alle im Textilbereich, es gibt Orderzeiten, Order-Rhythmen, danach kommen Orders rein und die sind nie zu 100%ig vorher absehbar. Keiner kann es zu 100% abschätzen. Keiner kann dir eine 100% Forecast geben. Das funktioniert einfach nicht. Und das versuchen wir eben durch diese Block-Orders und diese frühzeitigen sozusagen Produktions- oder ja, blocken müssen wir die Kapazitäten ja nicht, weil die sind ja sowieso für uns da. Aber der kann relativ frühzeitig eben alles gut einplanen. Und deswegen ist es mit den Überstunden sehr gut abschätzbar und auch auf einem sehr guten Level. Also die letzten Audits haben gezeigt, es gab einzelne Fälle, wo mal jemand mehr gearbeitet hat. Das waren dann so in bestimmten Bereichen oder vielleicht ist mal was schiefgegangen in der Produktion. Du musst irgendwie doch was nachproduzieren, damit es on time geschickt werden kann. Kann immer mal wieder passieren, aber wir haben keine systematische Überstunden, kein systematisches Überstundenbooking mehr. Und das ist wirklich ein guter Erfolg. Aber den müssen wir natürlich beibehalten. Jetzt sehen wir gerade das Schwierige, 3 Monate Lockdown. Heißt, 3 Monate Orders wurden nicht produziert und die müssen jetzt irgendwie, muss dieser Stau wieder abgebaut werden. Mhm. Und ich hatte es vorher erwähnt, wir arbeiten jetzt gerade dran, eine dritte Fabrik möglichst schnell aufzustellen, um eben zu vermeiden, dass es massivste Überstunden gibt, weil irgendwo müssen diese Orders ja auch wieder in den Markt und ich meine, Wanderrucksäcke für den Sommer, die können wir halt schlecht im Winter verkaufen. würdet ihr uns auch sagen, hey, aber wir brauchen die doch jetzt im Sommer, wenn alle wandern gehen wollen. Und da ist man natürlich dann in dem Zwiespalt, was machen wir jetzt? Sagen wir einfach, okay, wir produzieren halt einfach weniger oder wir versuchen es jetzt durchzubekommen und versuchen dann durch den Aufbau der Kapazitäten langfristig diese Überstunden wieder abzubauen. Und auch sehr komplexes Thema, aber durch die gute Partnerschaft und hohe Transparenz auch in der Produktionsplanung können wir das sehr gut kontrollieren.
Ja, und eben auch durch die von dir angesprochenen Block-Orders, diese wirklich langfristigen Planungshorizont. Ne? Ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Punkt da, dass man dann entsprechend die Einsatzplanung eben auch entsprechend ansetzen kann. Und schön zu hören, dass ihr dann eben auch schon in den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten plant, weil irgendwo ist natürlich in einer Fabrik dann auch irgendwo eine Grenze auch gesetzt.
Definitiv. Also wir haben auch unseren Entwicklungszyklus und Produktions- oder Produktdesignzyklus stark erweitert. In dem Gremium sitze ich eben auch mit drin. Das ist der sogenannte Dreijahresplan, in dem praktisch schon 3 Jahre vorher relativ genau auch festgelegt wird, welches Produkt angefasst wird, wie es entwickelt wird. Und die Historie zeigt ja auch, also wir haben ja jetzt, wir machen ja keine Mode-Accessoires und auch keine T-Shirts, die irgendwie heute pink sein müssen und nächste Woche den Druck haben müssen und übernächste Woche den anderen.
Nee, genau.
Also wir machen Produkte, ja. Das ist unser Produkt, gibt es auch einfach her.
Ja, Durchläuferprodukte eben, ne? Hatten wir ja am Anfang. Also dass man einfach sagt, so dieses Produkt ist erstmal so, abgesehen von vielleicht kleinen Veränderungen hier und da mal, aber im Grunde genommen ist das erstmal ein Style, der 3 Jahre da ist. Und ihr habt eben gar nicht dieses so heute pink, morgen gelb. Sondern das Geschäftsmodell ist ein ganz anderes, viel nachhaltiger, langfristiger angelegt. Und dadurch kann man eben diese das dann auch verhindern, dass dann übermäßige Überstunden anfallen, oder?
Definitiv. Es ist ja, wie ich schon gesagt habe, so eine Überstundenprämie kostet ja auch mehr Geld. Also im Endeffekt kann man, wenn dann eine bestimmte Anzahl an Überstunden immer in so ein Produkt mit einkalkuliert wird, dann ist ja der Produktpreis auch entsprechend höher.
Ja.
Und wenn man das rechtzeitig gut plant, dann kann man da eben auch, da hat man da auch wieder ein bisschen mehr Spielraum.
Ja, ergibt sich aus einer ökonomischen Logik heraus auch. Ja.
Das hat mehrere Einflüsse. Auch da ich ja auch verantwortlich bin für unsere globale Qualität, kann ich dir tatsächlich auch statistisch gesehen sagen, wenn die eine Phase hatten, wo es wirklich sau viel Überstunden gab, dann hast du ein halbes Jahr später auch mehr Qualitätsthemen auf dem Tisch.
Ja, da gibt es eine ganz eindeutige Korrelation. Ne? Ja.
Ja. Da gibt es eine eindeutige Korrelation und es sind halt auch Menschen, ne? Das sind ja keine Maschinen, die da sitzen und nähen, sondern es ist immer noch Handarbeit, es ist. Und man muss sich immer mit sich selber vergleichen. Ne? Wenn ich 50-Stunden-Woche hatte, dann bin ich am Freitag platt. Wenn dann am Samstag noch jemand kommt und sagt, jetzt schreibst du mir aber bitte noch einen Report über 20 Seiten, dann geht da halt einfach nicht mehr viel. Ne? Dann ist, also selbst wenn man will, ist dann irgendwo gut. Und das ist eben, das muss man einfach auch immer berücksichtigen. Wir sprechen ja hier nicht von Nummern und Zahlen, sondern wir sprechen von Menschen.
Ja.
Und selbst wenn die vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen wollen, aber irgendwo ist halt auch gut. Also geht ja dann auch irgendwann an die Gesundheit. Also ich meine, wir reden hier über 36 Stunden oder vielleicht eine 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance. Und aber geht dann irgendwie zum Primark und kauft für 1,50 € sein T-Shirt ein. Das ist mal wieder so ein Hieb, ne? Aber da muss man noch mal berücksichtigen, dass da wirklich auch Menschen dahinter stehen, die das Ganze machen müssen. Und wenn die das in massiven Überstunden erwirtschaften, dann weiß ich nicht.
Bin ich ganz bei dir.
Und Planung ist eben essentiell, ja.
Marco, lass uns doch noch mal auf den zweiten Produzenten zu sprechen kommen von euch. Beziehungsweise nein. Schritt zurück. Fang nochmal anders an. Was mich nochmal interessieren würde, Marco, ist die Transparenz in die Lieferkette rein. Vielleicht können wir das am Beispiel von Duke einmal durchsprechen, weil wir haben ja jetzt sehr umfangreich von dir gehört. Das war sehr, sehr eindrucksvoll, was ihr alles unternehmt. Aber gerade auch mit dem anstehenden Lieferkettengesetz, wir haben ja nicht nur die Verantwortung für die direkten Produzenten, sondern immer stärker auch für die indirekten Lieferanten. Das ist gar nicht so einfach, weil wir haben es ja mit sehr komplexen Lieferketten zu tun. Wie weit seid ihr da? Wie weit habt ihr zum einen Transparenz, dass ihr wisst, wo die verschiedenen Zutaten herkommen? Vielleicht das nochmal kurz als Einschub für alle Zuhörer. So ein Rucksack, der besteht ja aus verschiedenen Komponenten, Reißverschluss, Schnallen etc. Und die kommen natürlich wieder von anderen Produzenten und so reiht sich diese Kette eben weiter auf. Habt ihr da strategische Partner im Tier 2, Tier 3, wo ihr euer Sozialprogramm, das ihr auch gemeinsam mit der Fairware Foundation entwickelt, habt ihr da schon Ansätze, die auch in diese zum Beispiel Trainings, was du angesprochen hast, zum Thema Versammlungsfreiheit etc., habt ihr da schon Initiativen am Start?
Ja, da tut sich viel, wie du gesagt hast, also nicht erst seit dem Lieferkettengesetz.
Ja, weit vorher schon. Ja.
Wir arbeiten da schon eine ganze Weile dran. Ich meine, die Problematik besteht ja auch schon lange. Das ist halt, ja, es gibt vielleicht von vielen auch die Denke oder auch, die gab es sicherlich auch bei uns so ab und zu mal, wenn du mit bestimmten Menschen gesprochen hast, die halt gesagt haben, naja, die tiefere Lieferkette, mit denen haben wir weder eine Geschäftsbeziehung, noch kennen wir die so richtig, noch müssen wir die entwickeln. Das ist ja nicht unser Job, das müsste ja eigentlich unser Lieferant machen. Mhm. Mit der Denke, ja, der Lieferant, der wird es schon richten und ich gebe ihm so ein Pamphlet aus dem riesengroßen Lieferantenvertrag, in dem dann in Klausel 27a Abschnitt B steht, du bist dafür verantwortlich, dass deine Sublieferanten alles richtig machen. Funktioniert nicht. Sage ich dir ganz einfach, ich habe schon Code of Conducts verschickt, von denen ich schon vorher gewusst habe, ja, kriegst du eine Unterschrift zurück, ändern wird es nichts. Und so haben wir uns eben schon vor einigen Jahren dran gemacht, dann volle Transparenz zu bekommen. Wir arbeiten sehr eng mit Stofflieferanten zusammen, auch schon seit vielen Jahren. Also zum Teil haben wir da auch schon, also keine direkten Geschäftsbeziehungen, aber indirekte Geschäftsbeziehungen von über 20 Jahren. Auch Partner, die von ganz klein sich mit Duke zusammen zu ganz groß entwickelt haben. Also solche Partner haben wir auch noch in unserem Portfolio. Und diese Transparenz herzustellen, nicht nur, also zum einen nominieren wir Materialien, also über 90% an jedem Rucksack sind nominierte Materialien, wahrscheinlich sogar mehr. Es gibt eigentlich keinen Lieferanten mehr, der nicht nominiert ist. Es gibt kein Local Sourcing, wo er mal hier irgendwas kauft und da irgendwas kauft, sondern da wird nichts dem Zufall überlassen. Das ist alles nominiert und auch wir treffen diese Stofflieferanten regelmäßig. Interessant wird es dann natürlich, wenn du den Stofflieferanten fragst, hey, wer ist denn eigentlich deine Lieferkette? Mhm. Ja, und da haben wir eben diese Transparenz hergestellt, indem wir, oder damals ich, vor 4 Jahren, die komplette Lieferkette abgeklappert habe. Also ich bin wirklich durch alle Fabriken durch, die für uns fertigen, erstmal mit Fokus auf die Stoffhersteller. Also ich kenne eigentlich jede Färberei, die irgendwo für uns arbeitet. Ich kenne jeden Ausrüster, mit allen schon gesprochen, alle darauf hingewiesen. Wir haben einen sehr umfangreichen Lieferanten-Guide entwickelt, praktisch ein Dokument, das kein Vertrag ist, sondern tatsächlich, wir haben relativ kurze Policy, in der einfach die Grundrechte und Menschenrechte hinterlegt sind, sowie unsere Anforderungen für Umweltstandards. Und haben dann dazu Guidebooks entwickelt, in dem der Lieferant sozusagen arbeiten kann. Materialien, die er nutzen kann, um sich dann weiterzuentwickeln. Und das habe ich persönlich durch diese Lieferkette durchgetragen, mit allen möglichen Menschen gesprochen und auch geschaut, hey, wer ist denn eigentlich, also wie weit sind die denn schon? Sind die da geistig schon? Stehen die noch irgendwo ganz am Anfang? Und das war sehr, sehr unterschiedlich. Was uns auch dazu gebracht hat, wir sind ja schon sehr lange Blue Sun Systempartner, aber diese Reise war sicherlich ein Punkt, an dem wir wirklich gesagt haben, hey, wir müssen einfach uns viel mehr auf Blue Sun konzentrieren, wir müssen Blue Sun Produkte machen, wir müssen auch mehr Blue Sun zertifizierte Materialien einkaufen, weil ich selber kann sagen, dass Blue Sun zertifizierte Lieferketten ganz anders aussehen als nicht Blue Sun zertifizierte Ketten. Das sind einfach, da herrschen andere Standards und da herrschen nicht nur andere Standards, sondern da ist auch ein anderes Mindset vorhanden. Das sind die besseren Lieferketten, das sind die Qualität der Stoffe ist wahrscheinlich die gleiche, aber kann man so und so bekommen. Aber diese entwickelten Lieferketten, das sind eigentlich der Mehrwert, den man mit einem Blue Sun Produkt und Blue Sun Material bekommt. Und die ja, die Herausforderung ist natürlich, oder die sich damals für uns stellte, wir sind ja seit 2009 sogar Systempartner, also wir waren eines der ersten Autounternehmen, die bei Blue Sun, beim Blue Sun System gestartet sind. Es hat aber sehr lange gedauert, bis wir angefangen haben, wirklich Blue Sun Produkte zu machen, einfach aus dem Grund, weil es noch relativ wenig Lieferanten gab, die Blue Sun waren. Und da war kontinuierliche Arbeit angesagt und Überzeugungsarbeit auch zu sagen, hey, wir werden in Zukunft mehr Blue Sun Produkte machen, wir bitten euch umzustellen, schließt euch dem System an, auch wenn das für euch sehr hohe Investitionen bedeutet. Wir garantieren euch, dass wir weiter mit euch arbeiten, auch über die nächsten 10 Jahre noch. Außer ihr liefert auf einmal nicht mal die Qualität, die wir benötigen. Das ist natürlich, das geht natürlich miteinander einher. Aber so haben wir es geschafft, tatsächlich einen guten Teil unserer Lieferkette zu entwickeln in diese Richtung. Die sind Blue Sun Systempartner geworden. Es sind sicherlich auch der ein oder andere Lieferant auf dem Weg, hat sich von uns getrennt oder wir uns von ihm, aber eigentlich in sehr, sehr geringem Maße.
Okay, das heißt, Blue Sun ist so eure Strategie für die Verbesserung von auch im Bereich Soziales, also im Bereich sicherer Arbeitsplatz, faire Arbeitsbeziehung. Das ist so eure vorrangige Strategieansatz, da mit Blue Sun zusammenzuarbeiten in der erweiterten Lieferkette.
Ja, das ist definitiv einer der Hauptansätze. Also es ist nicht ausschließlich nur Blue Sun, aber du hast es ja vorher angesprochen, die Lieferketten in der tieferen Lieferkette sind super komplex. Und ich meine, weiß nicht, wer Deuter sehr gut kennt, aber wir sind kein Konzern und wir sind auch keine 500 oder 600 Mitarbeitern mit 2 Büros in Asien. Das ist einfach nicht der Fall. Also wir können auch von hier nicht diese Kontrollinstanz sein. Und deswegen setzen wir da natürlich auf das Blue Sun System, weil die eben diese Audits durchführen. Und wenn ein Lieferant ein Blue Sun System ist und auch schon seit längerem ist, dann bekommt er eben auch diese regelmäßigen Kontrollen. Wir stehen da im sehr, sehr engen Austausch mit Blue Sun. Die sitzen zufällig, das Audit-Team für die Material Supplier sitzt eben zufällig auch in Augsburg. Also man kennt sich auch sehr gut und haben regelmäßigen Austausch und wenn da mal was mit einem Lieferanten ist oder wir Unklarheiten haben, dann haben wir auch immer einen direkten Draht und können uns da austauschen und wir haben auch einen sehr guten Einblick in, wie werden diese Audits durchgeführt, was sind da auch die Findings. Also unsere Lieferkette teilt mit uns diese Informationen, wenn wir sie benötigen. Und das ganz ohne Zwang, sondern tatsächlich freiwillig. Und das ist eben auch der Deuter Way. Ja? Das gilt nicht nur für unsere Tier-1-Lieferanten, sondern eben auch für die tiefere Lieferkette. Arbeiten wir mit langfristigen Partnern, die wir entwickeln, und mit denen wir irgendwann so eine gute Partnerschaft haben, dass man sich auch aufeinander verlassen kann und die eben auch transparent genug sind, uns zu sagen, hey, wir haben jetzt eine neue Färberei. Übrigens, die heißen so und so. Wenn ihr das nächste Mal in Südkorea seid, also wir stellen sehr viel in Südkorea her und sehr viel in Taiwan, dann kommt doch mal vorbei und schaut es euch an.
Seid ihr denn da schon so weit, dass ihr beim Onboarding neuer Lieferanten die auch einmal durchcheckt, wo die beim Thema Ökologie, Chemiemanagement, Sozialstandards stehen?
Also über die letzten 2 bis 3 Jahre, muss man wahrscheinlich sogar 3 Jahre, kann man eigentlich sagen, dass wir nur noch Blue Sun zertifizierte Lieferanten ongeboardet haben. Es gibt jetzt gerade wieder ein paar Lieferanten, 2 oder 3, die neu dazugekommen sind, die nicht Blue Sun sind, aber die müssen dann entweder ein HIG-Index-Modul, FEM, ausgefüllt haben oder müssen zumindest mal unser Lieferanten-Guidebook und Compliance signiert haben, und die besuchen wir dann, sobald eben diese Pandemie wieder vorbei ist, schauen wir uns die an und gucken da vorbei.